Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Meine Familie ist bei den Schwiegereltern geblieben. Napoleon I., der sagte, die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt. Ein Gesetzgeber sollte sie deshalb am meisten unterstützen. König David hat viele Lieder geschrieben, selbst viel gesungen und dafür gesorgt, dass im Tempel professionell gesungen und musiziert wird. Und Musik und Gesang spielen in der gesamten Bibel eine wichtige Rolle. Vom Siegeslied des Mose beim Roten Meer bis hin zur Offenbarung. Und auch für die Gemeinde hat Gott Gesang verordnet. Zur gegenseitigen Erbauung und zu seinem Lob. Und das Thema meiner Predigt lautet: Singt das Evangelium. Der Predigttext ist Kolosser 3, Vers 16. Ich will ein wenig was vom Kontext erklären, damit wir diesen Text etwas besser verstehen können. Im Kolosserbrief wendet sich Paulus gegen menschliche Philosophien, menschliche Ideen und auch gegen die Vorstellung, man müsse die Gebote, die Speisegebote und die Feiertage des mosaischen Gesetzes halten, in 2, Vers 16 und 17. Und was setzt er diesen Dingen entgegen? Er setzt ihnen Jesu Vorrangstellung entgegen. Er sagt, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist erhaben, durch ihn existiert alles. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Ja, die Philosophien, die Philosophen der Zeit, die haben viel Weisheit oder ein bisschen Weisheit oder meinen, sie haben Weisheit, aber alle Weisheit ist wirklich in Jesus Christus vorhanden. Und er sagt, ihr seid mit ihm vereint, mit Jesus Christus. Ihr habt eine neue Identität in ihm. Ihr seid ein neuer Mensch in Christus. In 3, Vers 10 und 11. Und dementsprechend sollt ihr auch leben, sagt er dann. Und in Kolosser 3, Vers 12 bis 17 umreißt er dann die Pflichten dieser neuen Gemeinschaft, der Gemeinde. Die Pflichten, die sie untereinander haben und auch gegenüber Gott. Und in einer Reihe von Geboten ermahnt er sie dann zur Liebe, zur Einheit und zum Frieden. Und sie sollen Gott ständig danken. Und in diesem Kontext befindet sich Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16 ist ein Satz im Urtext und die Elberfelder, Edition CSV Hückeswagen, die gibt den Text auch wirklich als einen Satz wieder. Andere Übersetzungen teilen ihn leider auf, sodass der Gedankengang etwas verloren geht. Ich habe den Satz einmal mitgebracht, den Text. Beginnt mit einem Hauptsatz. Da fordert Paulus auf: Lasst das Wort des Christus reichlich in, oder besser übersetzt, unter euch wohnen. Ich werde gleich erklären, warum. Eher unter statt in. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Dann kommt der erste Nebensatz. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Also er erklärt dann, wie sie das Wort Christi reichlich unter sich wohnen lassen sollen. Im ersten Nebensatz und auch im zweiten Nebensatz erklärt er das, wie das geschehen soll. Gott singend in oder besser mit eurem Herzen in Gnade oder besser mit Dankbarkeit. Und das ist, lässt sich sehr gut in drei Teile aufteilen in der Predigt. Der erste Teil ist, das Evangelium zu Hause in unserer Gemeinde. Paulus spricht hier vom Wort des Christus. Und der bestimmte Artikel, das Wort des Christus, das zeigt, dass Paulus voraussetzt, dass die Kolosser wissen, welches Wort er meint. Das ist selbstverständlich, deswegen sagt er immer nur das Wort des Christus. Und es geht um das Wort, das von Christus handelt. Das Wort über Christus. Man könnte auch meinen, vielleicht geht es um das Wort, das Christus gepredigt hat. Das wäre an sich nicht falsch. Aber ich denke, dass Paulus hier von dem Wort spricht, das über Christus handelt, nämlich das Evangelium. Und wir sehen eine Parallele zu diesem Gedanken in 1, Vers 28. Da sagt er nämlich, ihn verkündigen wir. Wir verkündigen Christus. Und auch in dem gleichen Vers oder im Zusammenhang kommen die gleichen Worte wie auch hier vor, nämlich lehren, zurechtweisen und in aller Weisheit. Sodass wir davon ausgehen können, wenn er vom Wort des Christus spricht, dann meint er das Wort, das über Christus geht, das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Das ist die Kernbotschaft des Christentums. Das ist das, woran wir glauben müssen, wenn wir gerettet werden wollen. Und das ist das, was wir nicht nur am Anfang hören müssen, einmal bevor wir uns bekehren und dann, wenn wir uns bekehrt haben, dann brauchen wir es nicht mehr, ab da brauchen wir dann Gesetze, Gebote oder sonst irgendwas. Nein, das Evangelium ist das, was uns ständig verkündigt werden muss. Wenn wir mal die Briefe im Neuen Testament lesen, das Evangelium taucht überall, immer und immer wieder auf. Und auch wenn es dann um die Praxis geht, Gemeindeleben, persönliches Leben, wo leiten die neutestamentlichen Autoren diese Gebote ab? Aus dem Evangelium. Es kommt immer aus dem Evangelium. Und Paulus fasst dieses Evangelium 1. Korinther 15 so zusammen. Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und wieder auferstanden. Das ist kurz und klein zusammengefasst das Evangelium. Und das soll wohnen. Das heißt, es soll nicht zu Besuch sein, kein Gast in der Gemeinde, sondern zu Hause sein. Es soll alles beeinflussen in der Gemeinde, ganz praktisch. Es soll unter euch wohnen. Manche Übersetzungen sagen in euch. Und das wäre sachlich nicht falsch, das so zu übersetzen, aber vom Kontext her sollte man lieber mit unter euch übersetzen. Das ist durchaus möglich und die Luther macht das so, die Menge auch. Weil in dem Kontext, wenn wir dann weiterlesen werden, werden wir feststellen, es geht um das Untereinander, das Miteinander, das Zueinanderreden. Und in der Art und Weise wohnt das Wort Christi unter uns. Und es soll reichlich unter uns wohnen. Das heißt im Übermaß, nicht nur ein bisschen, ab und zu mal hier und da, sondern wir sollen es viel kommunizieren untereinander. Vom Kontext der Kolosser her, denke ich, geht es Paulus darum, die Kolosser werden durch Philosophien beeinflusst. Er sagt in Kapitel 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also es gab viele menschliche Gedanken, es wurde viel nach den Philosophien wahrscheinlich der damaligen Zeit gemacht oder gedacht. Und das Wort des Christus, das Evangelium, das sollte jetzt unter ihnen wohnen. Die anderen Sachen nicht. Das Wort des Christus muss reichlich unter ihnen wohnen und die anderen Philosophien verdrängen. Es soll kein Platz mehr für die anderen Philosophien da sein. Ich habe mal das Gegenteil erlebt, als ich in einem Gottesdienst zu Besuch war, in einem Dom an Weihnachten. Da wurde zu Weihnachten eine erfundene Geschichte eines Steins erwähnt. Es ging um einen Stein, wie er so seine Reise machte von einer Hand zur nächsten, bis er am Ende der Predigt, dann kam der Stein unter die Krippe von Jesus, damit die Krippe nicht mehr wackelte. Also die Moral von dieser Predigt war eigentlich nur, tue Gutes. Ja, seid freundlich zueinander. Es war eine Moralpredigt, ohne Kraft, ohne das Evangelium. Das ist nicht das Wort des Christus. Das ist menschliche Überlieferung. Es hat vielleicht mit dem Wort des Christus angefangen, aber es wurde immer mehr und mehr abgewandelt, bis nur noch Moral übrig blieb. Die Anwendung für uns heute ist, lasst wohnen. Das ist ein Befehl. Das ist nicht eine Option, die wir uns aussuchen können. Wir sollen das Wort Christi unter uns wohnen lassen. Und unter uns impliziert, wir müssen uns treffen. Sonst kann es nicht unter uns wohnen. Sonst können wir nicht, wie wir gleich sehen, einander lehren und zurechtweisen. Sprich, was setzt das voraus? Wir müssen uns treffen. Als Gemeinde muss man sich treffen. Ein Christ alleine, das ist irgendwie eine ganz komische Entwicklung. Das gibt es in der Bibel nicht. Als Christen muss man sich treffen. Man muss Gemeinde leben, damit das Wort Christi unter uns wohnen kann. Und dann müssen wir, wenn wir uns treffen, ständig das Evangelium kommunizieren. Damit irreführende Weltbilder keinen Platz bei uns haben, damit die verdrängt werden und wir immer an Jesus Christus denken. Und dann erklärt Paulus, wie. Wie sollen wir das Wort Christi unter uns wohnen lassen? Indem ihr einander lehrt, das heißt, sich gegenseitig immer wieder an die Inhalte des Evangeliums erinnern und einander ermahnt oder zurechtweist. Der Gedanke ist hier, den Sinn zurechtrücken. Ja, ein bisschen verdreht im Denken. Wir sollen uns den Sinn wieder zurechtrücken und das haben wir alle nötig. Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, sondern dass wir verwandelt werden sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes, unseres Denkens, unserer Einstellung. Das brauchen wir alle, deswegen brauchen wir einander, damit wir uns gegenseitig den Sinn zurechtrücken. Und wie gesagt, bei den Kolossern war es wahrscheinlich auch deswegen nötig, weil sie von verschiedenen Philosophien angegriffen wurden. Was sind denn falsche Denkmuster heute? Auch falsche Denkmuster heute verwirren unser Gottes- und unser Weltbild, unsere Werte, die wir haben vielleicht. Philosophie kommt uns vielleicht so ein bisschen fremd vor. Ich habe in meinem Studium auch viele Philosophen gelesen, Platon, Aristoteles und andere. Und das ist vielleicht erstmal befremdlich und so kennen wir das vielleicht heute nicht. Aber von der Sache her ist es eigentlich sehr ähnlich. Und ich will nicht falsch verstanden werden, aber es ist sehr ähnlich wie heute die Wissenschaft. Unsere Wissenschaftler von heute sind ähnlich wie die Philosophen von damals. Das war die Elite, die quasi das Wissen für sich gebunkert hatte. Die wussten, was wahr und was falsch ist. Und so wie unsere Wissenschaftler heute, haben die Philosophen damals auch ihr Verständnis davon gehabt, wie das Universum entstanden ist. Sie hatten Abhandlungen darüber, wie das Leben, wie die Menschen entstanden sind. Platon hat dazu einiges. Oder Aristoteles, was darüber, wie das Universum funktioniert und so weiter. Also da sind sehr, sehr enge Parallelen. Und auch wenn die Wissenschaft wirklich viele gute Dinge gebracht hat und viel Fortschritt in Medizin und Technik, und ich schätze die Wissenschaft an sich, so muss man doch bedenken, dass viele, viele Erkenntnisse, sogenannten Erkenntnisse der Wissenschaft, immer von dem Weltbild der Wissenschaftler abhängt, von den Philosophien, die sie haben, die sie vertreten. Die Fakten liegen vor, die Phänomene, die wir beobachten können im All oder sonst wo auf der Welt, aber wie sie interpretiert werden, hängt sehr stark von unserem Weltbild ab. Und das möchte gerne unser Gedankengut einnehmen. Und vielleicht stemmt sich die Gemeinde hier gegen den Urknall, den Glauben an den Urknall. Viele Wissenschaftler sagen auch, ne, der Urknall ist natürlich nicht bewiesen, aber es ist im Moment das Beste, was wir haben. Was Besseres haben wir im Moment nicht. Also glauben wir das erstmal. Vielleicht stemmt ihr euch auch gegen die Evolutionstheorie, ich hoffe. Aber was ist zum Beispiel mit der Soziologie, den Sozialwissenschaften oder Psychologie? Ich beobachte, dass das immer mehr Einzug in Gemeinden hält. Da hat ein Ehepaar Probleme. Die Reaktion ist dann, ja, die müssen einen Berater aufsuchen. Nicht in der Gemeinde einen Berater, einen professionellen Berater. Oder da haben Eltern Schwierigkeiten mit ihren Kindern, die Kinder müssen zum Psychologen. Im Prinzip schreiben uns diese Wissenschaftler die Kompetenzen ab. Wir können Eheprobleme nicht lösen, wir können Kinder nicht gut erziehen. Das müssen Leute machen, die das studiert haben. Und da sehen wir plötzlich, wie die Philosophie, die menschlichen Überlieferungen doch Stück für Stück immer mehr Einzug halten und Raum gewinnen und unser Denken, unsere Werte verzerren. Oder wie gehen wir mit Problemen im Leben um? Vielleicht erleben wir einen Schicksalsschlag und der zieht uns runter. Und unser Blick ist auf die Erde fixiert und wir sehen die Umstände genauso, wie die Gesellschaft diese Umstände sehen würde und sie interpretieren würde. Da brauchen wir jemanden, da brauchen wir die Gemeinde, die unseren Blick wieder aufhebt, die uns helfen, wieder zu Gott zu schauen. Also, wir sollen einander lehren und zurechtweisen, den Sinn zurechtrücken in aller Weisheit, sagt Paulus hier. Das heißt nicht mit menschlicher Weisheit, denn es geht hier um das Wort des Christus. Es geht um göttliche Weisheit. Und das bedeutet hier mit Sorgfalt, mit gutem Urteilsvermögen lehren und zurechtweisen. Passend und treffend auf die Geschwister angewandt, möglichst fruchtbringend. Und dann sagt er, wie sollen wir lehren und zurechtweisen? Er hat hier im Sinn erstmal nicht das normale Gespräch untereinander, sondern mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Das heißt, Paulus hat hier den gemeinsamen Gesang im Sinn. So sollen wir einander zurechtweisen, so sollen wir einander lehren und so soll das Wort Christi reichlich unter uns wohnen. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Das sind die Mittel zur Lehre und zur Zurechtweisung. Was für Begriffe sind das hier? Psalmen, das könnte hier sich auf die Psalmen des Alten Testaments beziehen oder einfach ein Lied, das von Saiteninstrumenten begleitet ist. Bei Lobliedern, da denkt Paulus an Lieder, die zum Lob Gottes gesungen werden. Er und Silas haben das zum Beispiel im Gefängnis in Philippi gemacht. Apostelgeschichte 16, Vers 25 benutzt das ein Verb, das damit verwandt ist mit dem Wort, das Paulus hier benutzt. Sie haben dort Gott gelobt im Gefängnis. und Lieder allgemein. Aber nicht einfach nur irgendwelche Lieder, sondern geistliche Lieder. Das heißt, Lieder, die davon sprechen, was der Geist offenbart hat oder was der Geist inspiriert hat. Und ganz genau kann man hier jetzt nicht unterscheiden, was die einzelnen Lieder bezeichnen. Wir haben auch, also Noten gibt es erst ungefähr im 8. Jahrhundert nach Christus. Das heißt, wir wissen auch gar nicht genau, wie Musik klang damals. Aber Paulus geht es hier einfach darum, dass das Liedgut der Gemeinde in seiner Vielfalt der Verkündigung des Evangeliums dient. Und wir sehen hier, dass Lieder eine horizontale Ausrichtung haben. Wir sollen damit einander lehren und zurechtweisen. Was bedeutet das praktisch für uns heute? Nun, es ist eine Aufforderung. Lasst das Wort Christi unter euch wohnen, indem ihr einander lehrt und zurechtweist. Also mit Liedern. Und das bedeutet ganz konkret, es ist ein Befehl für uns alle in der Gemeinde zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen oder verstanden habt, aber es ist ein Befehl. Alle sollen singen. Und es mag vielleicht Ausnahmen geben, ja, jemand ist krank, ich bin zum Beispiel krank gerade, es tut mir echt weh, dass ich nicht mitsingen kann, sonst würde ich gerne mit voller Kehle mitsingen. Oder wenn man vielleicht irgendwie so niedergeschlagen ist, dass man bei den ersten Noten schon weinend aus dem Saal gehen muss. Aber grundsätzlich ist es ein Befehl für alle, singt. Und es geht nicht dabei darum, dass man jetzt professionell singt, dass man ein ausgebildeter Sänger ist und total genial klingt, sondern es geht um weit Wichtigeres als das. Und das haben wir eben schon gesehen. Was ist der Zweck der Lieder? Ganz viel Evangelium unter uns wohnen lassen. Darum geht es. Das Evangelium soll unter uns wohnen durch die Lieder. Und als Konsequenz müssen die Lieder natürlich der Bibel entsprechen und nicht widersprechen oder von irgendwelchen ganz anderen Themen handeln. Wir sollen unsere Herzen mit dem Evangelium füllen. Und ich weiß nicht, ob das bei euch schon mal Thema war, bei uns schon. Wie ist es zum Beispiel, wenn ein Autor oder ein Komponist eines Liedes ganz merkwürdige Lehren vertritt? Das Lied ist gut, der Inhalt des Liedes entspricht der Bibel, aber an anderen Stellen hat er sehr merkwürdige Lehren. Oder vielleicht hat er ein unmoralisches Leben. Da ist es wichtig, denke ich, zwischen dem Komponisten und dem Lied zu unterscheiden. Mit der Liederwahl bestätigt man nicht die gesamte Lehre eines Komponisten. Wenn wir zum Beispiel an Salomo denken, wir lesen die Sprüche, wertvolle Weisheiten, Gottes Wort. Aber wer war Salomo? Ein Polygamist mit 1000 Frauen. Er hat gegen Gottes Gebot verstoßen. In 5. Mose war es dem König verboten, viele Frauen zu haben. Also Gott kann durch Salomo sprechen. Gott kann durch einen Esel sprechen. Also können wir schon unterscheiden zwischen dem, woher das Lied kommt und was das Lied eigentlich aussagt. Oder ein konkretes Beispiel. Kennt bestimmt das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Sehr schöne Aussage, sehr ermutigend. Kommt von Bonhoeffer. Bonhoeffer war ein Bibelkritiker. Der hat nicht geglaubt, dass die Bibel fehlerlos ist. Ich lese euch mal ein Zitat vor aus den gesammelten Schriften von seinem Freund Eberhard Bethke. Der hat seine Schriften gesammelt in Band 5, Seite 137, 38. Da sagt Bonhoeffer Folgendes. Das Lebensbild, das man in Matthäus bis Lukas findet über Jesus, also wie Jesus dort dargestellt wird, der sagt, dieses Lebensbild ist legendarisch dermaßen überwuchert, also ist voller Legenden über Jesus, sodass es nur an wenigen Stellen der Wissenschaft möglich ist, durch das Blätterwerk hindurchzuschauen. Also mit anderen Worten sagt Bonhoeffer, wir können aus den Evangelien gar nicht rausfinden, wer Jesus wirklich war. Weil es ist so voller Legenden. Heißt das jetzt, dass sein Lied schlecht ist? Nicht unbedingt. Das Lied hat durchaus eine gute Botschaft. Aber mit der Liederwahl muss man nicht unbedingt die Lehren und die Überzeugungen des Komponisten gleich mitteilen. Also, der Zweck der Lieder besteht darin, das Evangelium unter uns wohnen zu lassen und indem wir einander lehren und zurechtweisen. Das heißt, ich muss beim Liedersingen, auch bei der Liederwahl, meine Geschwister im Blick haben. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, welche Geschmäcker wir haben. Wir müssen verstehen, Singen ist ein Dienst am anderen. Und bei Liedern haben Geschmäcker sehr viel reinzureden. Also der eine mag ein Lied, der andere mag ein anderes Lied, ein dritter mag noch ein anderes Lied und mag die anderen vielleicht nicht. Und so kann es sehr leicht passieren, dass wir egoistisch werden. Und ich höre jetzt schon den Ersten sagen, ja, genau, die Musikleiter, die wählen ständig die falschen Lieder. Aber das Problem ist, lasst uns bei uns selbst anfangen. Lasst uns mal überlegen, will ich nur bei Liedern mitsingen, die mir gefallen? Oder könnte es sein, dass dieses Lied, das wir jetzt gerade anstimmen, einem meiner Geschwister sehr gefällt? Dann ist es doch egal, ob es mir gefällt oder nicht. Dann singe ich, um meinem Bruder, meiner Schwester zu dienen. Geben ist auch in diesem Fall besser als nehmen. Nicht mein Geschmack ist der Maßstab, sondern ich will anderen dienen. Ich will Lieder singen, die sie mögen. Und ich singe kräftig mit, auch wenn es ein Lied ist, das mir nicht besonders gefällt. Denn ich singe ja nicht nur zu meiner eigenen Erbauung, sondern gerade zur Erbauung meiner Geschwister. Und eine andere Konsequenz ist, ich sollte kräftig singen. Bei Russland-Deutschen ist das irgendwie so ein bisschen schwach, muss ich sagen. Hat vielleicht mit der Verfolgung in der Sowjetunion zu tun, wo man auch manchmal heimlich leise singen musste, damit der KGB nicht weiß, wo sich die Gemeinde trifft. Aber hier kann ich euch versichern, brauchen wir das nicht mehr so machen. Also wir können kräftig mitsingen. Mein schönstes Erlebnis, krassestes Erlebnis war, wo ich in New York war. Ich glaube, es war die Tabernacle Church und ich habe mich selbst nicht hören können beim Singen. Und ich habe eine Gesangsausbildung, aber ich konnte mich nicht hören, weil die Leute um mich herum so laut gesungen haben. Es war so kräftig. Und je kräftiger ich singe, desto mehr werden meine Geschwister ermutigt. Stell dir mal vor, deine Schwester hat einen harten Schicksalsschlag erlebt in der Woche. Und sie kommt zum Gottesdienst und dann singen wir, so groß ist der Herr. Wie wirkt es auf sie, wenn wir nur so halblaut mitsingen? So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß. So groß ist der Herr. Meinte die Schwester, hört überhaupt, was wir singen? Die ist in Gedanken noch ständig bei ihrem Schicksalsschlag. Die ist völlig niedergeschlagen. Ihr Blick ist immer noch auf den Boden gerichtet, im übertragenen Sinne. Sie ist fest in ihren Gedanken bei ihrem Problem. Aber was ist, wenn wir von Herzen und kräftig mitsingen? So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Da wird sie zuhören. Und dann sieht sie nicht mehr ihre kleinen Probleme, die im Blick auf Gott so mickrig erscheinen, sondern sieht sie den großen Gott. Und ihr Blick wird vom Boden nach oben gerissen. Und so sollten wir einander dienen. Kräftig mitsingen, damit unsere Geschwister erbaut werden. Und Paulus sagt, das sollen wir in aller Weisheit tun. Das heißt, im Kontext von Liedern betrifft das natürlich das Liederdichten oder auch die Liederwahl. Und bei uns in der Gemeinde versuchen wir das so, dass wir die Liederwahl entsprechend der Predigt machen. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie jemandem persönlich was zuschicken möchte und du weißt, dein Bruder, deine Schwester hat ein Problem, dann schickst du ihm ein Lied, das genau passt und das Frucht bringt in seinem Leben. Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit, wo damals ich einen harten Schicksalsschlag erlebt hatte, mein Vater hat meine Mutter verlassen, ist von zu Hause weg und ich war niedergeschlagen. Ich wusste nicht einmal mehr, was ich beten sollte. Und da hat mir mein Freund ein Lied zugeschickt, das hat so gepasst. Er kannte mich, es war gut, es hat mich richtig erbaut. Das heißt, in aller Weisheit einander lehren und ermahnen mit Liedern. Das ist die horizontale Komponente des Liedersingens. Singt zueinander. Und die vertikale Komponente ist, singt zu Gott. Das ist der zweite Nebensatz. Wie sollen wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen? Gott singend. Das heißt, uns mental auf Gott ausrichten. Und das mit Dankbarkeit. Mehrere Übersetzungen sagen in Gnade. Das griechische Wort Chades kann mit Gnade oder auch mit Dankbarkeit übersetzt werden. Ich halte es für eher wahrscheinlich, dass Paulus hier Dankbarkeit meint, weil er in Versen 15 und 17 von Dank spricht. Und überhaupt wird Dankbarkeit öfters als das Ziel für die Kolosser erwähnt, zum Beispiel in 2 Vers 7, dass wir überfließend sein sollen in Dankbarkeit. Und wofür dankbar? Nun, im Kontext wird klar, für das Evangelium, für unsere Rettung, dass wir ewiges Leben haben durch Jesus Christus. Das Christenleben soll voll von Freude und Danksagung sein. Und dieser Dank soll auf Gott ausgerichtet sein. Und Paulus hat hier noch diesen kleinen Ausdruck, mit eurem Herzen. Singt zu Gott mit eurem Herzen. Manche Übersetzungen sagen, in eurem Herzen. Ich denke, das könnte missverstanden werden so und fehlgedeutet als ein schweigender Gesang, so nach dem Motto, ja, ich kann nicht singen, ich singe nur in meinem Herzen. So meine Lippen bleiben still. Aber das kann hier in dem Kontext gar nicht gemeint sein, weil, wie wir schon gesehen haben eben, es geht um das einander belehren und zurechtweisen mit Liedern, geistlichen Liedern und so weiter. Das heißt, der Gedanke hier ist eher, es muss von Herzen kommen. Der Gesang soll kein bloßes Lippenbekenntnis sein, sondern er soll aus einem vollen Herzen kommen. Mit allen seelischen und geistigen Kräften, mit Denken, mit Wollen, mit Fühlen. Matthäus 15, Vers 8 finden wir das Gegenteil. Jesus zitiert aus dem Alten Testament und sagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und das soll nicht der Fall sein. Wenn wir Lieder singen, sollten wir nicht einfach nur Gott ehren mit den Lippen, sondern unser Herz muss dabei sein. Das heißt, beim Lobgesang uns mental, geistig auf Gott ausrichten, ihn adressieren und dankbar sein und eben von Herzen wirklich meinen und fühlen, was wir singen. Und die Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich auf die Worte konzentriere, auf die Worte, auf die Musik und nicht in Gedanken abschweifen. Was trägt sie denn jetzt heute für ein Kleid oder was mache ich nach dem Gottesdienst, während das Lied eigentlich gesungen wird? Ich weiß, es ist herausfordernd. Wir Menschen haben manchmal eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, aber wir müssen uns trainieren darin zu sagen, ich will wirklich das Lied von Herzen singen. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Gesang ist ein wichtiger Bestandteil der christlichen Gemeinschaft, des neuen Menschen in Christus. Und er dient dazu, das Wort Christi reichlich unter uns wohnen zu lassen. Gott hat ihn verordnet. Es ist nicht einfach nur optional, sondern es ist von Gott gewollt. Wir prägen uns damit nämlich Christus in seiner Herrlichkeit ein und wir verdrängen damit falsche Vorstellungen. Der Gesang hat eine horizontale Ausrichtung, dass wir einander lehren und ermahnen. Wir dienen unseren Geschwistern damit. Und der Gesang hat eine vertikale Ausrichtung. Wir loben Gott. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns das tun und mit der richtigen Einstellung und kräftig singen. Amen.